Ja, moin moin. Willkommen zu Dreimal Halbwissen, Folge Nummer 1. Also eigentlich ist das schon Folge 3 oder 4 oder, nee, 2, 3. Weiß ich nicht, ich bin da nicht so gut. Ein Podcast-Projekt von uns hier, die wir alle am Tisch sitzen, wo wir uns ein bisschen regelmäßig unterhalten wollen über aktuelle technische Sachen und was sonst noch so es an Kuriositäten gibt, weil das machen wir auch sonst bei Kaffee oder Bier. Und dann dachten wir uns, naja, das kann man ja auch mal aufnehmen. Wer sind wir eigentlich? Ich bin Florian, ich bin im wahren Leben Gründer, CTO, Developer in einer Firma, die sich mit Chat-Systemen befasst und code so den ganzen Tag so Großteil in JavaScript rum. Meistens Node.js, Backend. Und dann haben wir hier noch am Tisch.
Ja, hallo, ich bin Thomas. Ich bin auch Softwareentwickler, so wie wir hier alle. Ich habe eine ganze Zeit lang in den USA gelebt und für Apple gearbeitet, aber das ist seit ein paar Monaten vorbei. Jetzt bin ich selbstständig im Informationssicherheitsbereich. Das ist also das, was mir Spaß macht, und berate da kleinere und größere Firmen in allen Themen rund um IT-Security. Cyber-Security.
Cyber.
Und der dritte im Bunde ist?
Genau, mein Name ist Matthias Vogt. Ich bin freiberuflicher Entwickler, auch Softwareentwicklung. Im Moment überwiegend Webprojekte für alles Mögliche, von bis. Immer schön da, wo gerade Not am Mann ist, beziehungsweise teilweise auch eigene Projekte.
Genau. Der Flo hatte gerade gesagt, dass er in JavaScript abkaspert. Was ist so deins?
Auch überwiegend JavaScript, genau.
Ja, ich hatte nämlich bei mir auch vergessen, ich habe mir gerade Go angeeignet. Ansonsten mache ich viel in Ruby und alles, was so im Apple-Ökosystem unterwegs ist, also Objective-C, Swift und so Krams.
Genau. Es gibt eine Tradition in der ersten Folge.
Jetzt schon Kult.
Wir stellen die Frage am Anfang, was hast du als letztes programmiert oder womit hast du dich als letztes beschäftigt? Florian.
Ja, ich habe gar nicht so viel gecodet letzte Woche. Also ich habe eher so ein paar Bugs. Ja, ich bin ja auch sozusagen Teamlead, Projektmanagement, Mensch und sowas alles. Ich habe viele Tickets geschrieben und Sachen geplant und sowas.
Ja.
Und so ein bisschen das erste Quartal versucht durchzuplanen und was da zu tun ist, und dann Bugfixing so ein bisschen gemacht. Und jetzt ist so, nächste Woche kommt so ein bisschen Housecleaning, ne? Housekeeping. Und da müssen auch so ein paar Sachen gemacht werden und danach geht das dann auch schon weiter, weil wir sind da schon ganz gut vor mit den Sachen und da müssen jetzt ein paar kritische Sachen angefasst, weil man kennt das ja immer so schön, da muss die eine oder andere Stelle nochmal refactored werden, weil es stellt sich heraus, ist doch alles ganz anders. Kennt man ja. Und naja, dann muss ich
jetzt. Passiert mir nie.
Passiert hier nie, nee. Ja. Du baust auch nur Sachen für 3 Monate.
Ja, genau. Die 3 Monate benutzt werden. Das ist alles immer nur Machbarkeitsstudie.
Genau. Und Matze, was hast du als letztes gebaut?
Tatsächlich auch gar nicht so viel. aktuell schreibe ich an einem Konzept für ein Projekt, das wir Dienstag vorgestern, also wo wir vorgestern den Kickoff hatten und überlegt haben, was wollen wir eigentlich, was brauchen wir eigentlich. Da schreibe ich gerade ein bisschen die Anforderungen zusammen, die Zeitpläne, die natürlich wieder gnadenlos knapp sind. Spaßeshalber habe ich letzte Woche noch irgendwie aus dem Google-Demo-Experiment-Video aus Japan gab es irgendwie so 3 Frames über eine bestimmte View, die irgendwie in meinem Kopf hängen geblieben ist, und die habe ich dann mal irgendwie nachgebaut, so aus Spaß, als Fingerübung. Das war das Letzte, was ich, glaube ich, gecodet habe tatsächlich. Aber ansonsten ist tatsächlich dieses Jahr angefangen mit viel Konzept, viel Schreiben, viel Planen.
Schrecklich.
Und Kaffee trinken.
Und Kaffee trinken, ja. Unfassbar, ich sitze hier voll mit dem Business-Hanseln. Ich habe auch
ein bisschen Konzepte und so geschrieben, aber
das Letzte, was ich entwickelt habe, weil ich hatte ja gerade eben schon gesagt, dass ich mich mehr und mehr mit Go oder Golang auseinandersetze, und ich habe einen Bruteforcer geschrieben für ein Projekt, was ich hatte, also für einen Auftrag, den ich hatte, wo ich ein bestimmtes Software-System auf Sicherheitslücken abtesten sollte, und tatsächlich war die einfachste und effizienteste Art und Weise, es zu Bruteforcen. Nicht schön, aber hat geklappt, und das habe ich in Golang zusammengekaspert, und das war ganz nett. Also es hat mir dann nochmal ein paar mehr Vorteile der Sprache gezeigt.
Ich habe das ja auch immer vor. Golang steht bei mir auch immer so auf dem Zettel. Es gibt so ein paar Technologien, die stehen bei mir auf dem Zettel. Golang, Rust und Elixir.
Ja, nee, also nur Golang.
Ich rede jetzt ja nur von meiner Liste. Das steht ja auch immer da drauf, ne? Und dann kommt immer der Alltag bei mir leider.
Ihr seid doch ein Amazon-Webshop, oder? Ihr seid doch ein AWS-Shop, oder seid
auch,
ihr?
Auch, wir hosten überall. Nee, wir hosten auf allen großen Cloud-Plattformen, die es so gibt.
Weil doch heute eine Nachricht war, dass Go jetzt in AWS
Lambda. Lambda-Functions, genau. Wir benutzen Lambda bloß, genau. Wir benutzen bloß Lambda gar nicht. Da sind wir noch nicht so hip. Serverless ist bei uns noch nicht angekommen. Ich weiß, Matze macht ja viel mit Firebase-Functions. Ja, ne? Genau. Und bei uns ist Serverless noch nicht angekommen. Liegt daran, dass unser Workload, die meisten Sachen, die wir so bauen und auch unser eigenes Produkt, eignen sich gar nicht so. Also ich meine, das ist jetzt ja Frevel von allen Leuten, die alle 3 Wochen das JavaScript-Framework wechseln. Ne? Aber so diese Serverless und Microservice-Geschichte passt irgendwie bei uns nicht so direkt in die Workload. Und deswegen haben wir das gar nicht so. Also wir sind da noch so ein bisschen monolithisch unterwegs. Also wir haben schon mehrere Services, aber die sind dann schon immer sehr relativ monolithisch. Aber das klappt auch. Also da bin ich auch, das verteidige ich auch gegen Microservices bis zu einem gewissen Punkt ganz, ganz gerne. Das ist dann schon eine Sache.
Ich hatte mich heute Morgen so ein bisschen in die Go AWS Lambda eingelesen und fand das alles doch tatsächlich sehr easy. Und ich hatte das Gefühl, dass Go sich wirklich auch stark dafür anbietet und war ein wenig verwundert, dass das erst jetzt kommt. Aber
ich bin verwundert, dass Amazon schneller ist als Google.
Ja, ne?
Also das ist ja eigentlich schon ein ganz großer Stinkefehler.
Was supportet denn Firebase Functions? Also die
supporten JavaScript.
Nur JavaScript, ja. Weil Lambda supportet ja auch noch Python, Ruby und
Java 8.
Also soweit ich weiß, sind die Cloud Functions bzw. die gesamte Serverless Sachen bei Google nur JavaScript.
Hm. Allerdings erstaunlich fand ich, dass bei AWS Lambda Node.js auch wirklich nur in Versionen von vor 2 Jahren oder sowas supportet wird. Aktuelle Versionen werden alle gar nicht unterstützt. Fand ich irgendwie sehr
außergewöhnlich. Ja. Kann ich aber auch nicht genau sagen, woran das liegt. Aber naja, wie soll es immer sein? Wir haben auch alle nur einmal Halbwissen. Zusammen haben wir 1,5-mal Halbwissen.
Ja, das muss reichen.
Das muss ja reichen. So geht die Rechnung auf jeden Fall.
Und aber ich meine, wenn wir schon bei der Cloud sind, ne, dann haben wir ja da eigentlich noch ein Thema, wo wir jetzt nochmal kurz drüber reden müssen. Kurz, in Anführungsstrichen.
Über die Cloud, du meinst das Wetter draußen?
Oder? Naja, also der größte Leidtragende des Anfang des Jahres 2018 war ja eigentlich die Cloud-Anbieter, oder? Mit Meltdown und Spectre.
Ja, das ist ja.
Dem würde ich zustimmen, ja.
Ja, ich glaube schon. Also das.
Also ist kurzfristig zumindest.
Langfristig. Also nach der Intel-Aktie. Und der
SEC. Die hat sich doch inzwischen eigentlich auch schon wieder beruhigt, oder nicht?
Ja,
man hat einmal so einen Dip gemacht und dann ging es eigentlich schon wieder, ne? Ist halt auch so ein Schiff, was durch die Gegend fährt.
Ja, aber die sind jetzt schon immer noch ein bisschen weiter unten. Also die sind jetzt gerade heute ein bisschen unten.
Ja, da kann der Chef ja froh sein, dass alle seine Aktien noch rausgehauen hat, kurz vorher.
Also wir sind ja so ein bisschen apokalyptischer Podcast. Oder IT-Apokalypse. Insofern müssen wir natürlich jetzt über Spectre und Meltdown reden.
Ja, wir müssen das vielleicht nochmal ein bisschen eingrenzen und historisch framen, weil unser Podcast, das wissen wir ja, wird ja auch noch in 100 Jahren gehört spätestens.
Ja,
wir schreiben den Anfang des Jahres 2018. Und was passiert ist, ist Folgendes. Es gab so einen kleinen Blogpost und so ein paar Security Advisories und wie man das alles immer so schön nennt. Und da wurde auch mit, ich glaube, Responsible Disclosure wurden einige Sachen an den Tag gelegt. So, ich glaube, das waren insgesamt so 6 verschiedene Attacken, 6, 8 insgesamt.
Ja, also 3 bzw. 4, aber.
Und in den verschiedenen Ausführungen, oder? Weil Spectre hat ja auch 2.
Genau, also eigentlich in dem Original Google Project Zero Post sind 3 Varianten, davon sind die ersten beiden Spectre und das andere ist Meltdown. Man kann es nochmal so ein bisschen aufbrechen. Es kam ja dann auch noch andere Publikationen.
Ja.
Wovon
wir insgesamt reden, ist Folgendes. Ein paar clevere Leute haben mit der Arbeit von anderen cleveren Leuten festgestellt, wie wir das momentan machen mit so CPU-Design und Cache-Lines und dann haben wir den Cache in dem System und sowas alles. Das ist ja schon alles gut und das ist auch schon alles schnell, aber wenn man jetzt zum Beispiel so spekulative Exekution, sag ich jetzt mal schön eingedeutscht, Speculative Execution
auf jeden
dazu
Fall.
Nimmt, was, um das mal systemtechnisch zu erklären, so ist, dass wenn ich so eine If-Abfrage zum Beispiel habe, na, dann auf Mikrocode, also auf Assembler-Ebene, sag ich mal, wird einfach davon ausgegangen, dass das einmal genommen wird, also ja, das ist wahr, und einmal, nee, das ist nicht wahr. Jetzt mal als Beispiel, so, und weil die CPU so schnell ist, weil andere Sachen so lange dauern, berechnet sie erstmal beide Sachen und guckt dann danach, was war eigentlich tatsächlich richtig. So, Soweit bin ich noch richtig?
Nee.
Das war mir auch schon ein bisschen länger her, dass ich die Folie
so okay, jetzt haben wir die eine Hälfte des Halbwissens. Ja. Also ich meine, wer sich so ein bisschen mit Prozessordesign auseinandergesetzt hat, der kennt natürlich solche Sachen wie Branch Prediction.
Das
hat man. Ja, das sind, wo, wenn es eben an einen Kontrollinstruktion kommt auf Assembler-Ebene, also so ein If, dass dann eine Historie existiert, wie denn dieses If in den letzten paar Fällen ausgegangen ist. Also jedes Mal, wenn irgendwie so ein If durchlaufen wird, dann wird das abgespeichert und wird gesagt, okay, also dieses Mal war das erfolgreich und deswegen haben wir das gemacht und beim nächsten Mal auch. Und darüber wird dann eine Heuristik berechnet und die spekulative Ausführung nimmt diese Branch Prediction, die berechnet nicht wirklich beide, sondern die berechnet den höchstwahrscheinlichen Fall, der nicht unbedingt zutreffen muss, ganz genau. Das wird dann alles ausgeführt und in das ganze Problem ist ja die Superskalarität bei Prozessoren. Also was heißt das überhaupt? Ja, man guckt dann, ob das ausgeführt wird oder so. Was ja passiert ist, dass Befehle nicht in einem Stück ausgeführt werden, sondern Befehle werden aufgeteilt in verschiedene Unterbefehle, also sowas wie lese was aus dem Speicher, mach eine Berechnung, setz irgendwelche Kontrollflags, speichere das alles wieder ab. Und die sind halt alle auch unterschiedlich langsam. Und die werden halb parallelisiert. Das heißt, dass vom ersten Befehl erst das Lesen aus dem Speicher gemacht wird. Und während dann vom ersten Befehl, dass die eigentliche Berechnung, also wenn das zum Beispiel Addition von zwei Zahlen ist, also während diese Berechnung gemacht wird, wird dann vom zweiten Befehl aus dem Speicher gelesen. Und während der erste Befehl dann irgendwelche Kontrollflags setzt und das zweite macht eine Berechnung, holt der dritte Befehl Sachen aus dem Speicher. Also das wird so gepipelined, aber halt die Unterbefehle der eigentlichen Befehle, also diese aufgebrochenen Befehle. So, das heißt, dass in dem Moment, wo tatsächlich das Ergebnis für ein If da ist, dann halt eben schon andere Befehle haben, die wurden schon ausgeführt. Und zwar ganz schön viele, weil ja teilweise auch der Speicherzugriff sehr langsam ist und das dann sehr lange stallt und da kommt diese spekulative Ausführung rein, dass dann halt eben schon ein paar Sachen einfach mal rausgeholt werden, noch nicht komplett zu Ende berechnet werden, aber da wird dann schon einiges gemacht, bis das Ergebnis eigentlich da ist von einer Berechnung, die ganz am Anfang mal irgendwann notwendig war, um zu gucken, wohin man eigentlich gehen soll. Und wenn sich herausstellt, dass die Prediction, die man gemacht hat, die Vorhersage, dass die zutrifft, perfekt, dann nimmt man einfach diesen Schattenstatus, den man sich aufgebaut hat über die spekulative Ausführung, den nimmt man und sagt, das ist jetzt aktiv. Und wenn die Annahme, die man getroffen hat, nicht korrekt war, dann schmeißt man das alles hin und fängt von vorne an den anderen Branch, was natürlich eine Performance-Auswirkung hat.
Und man macht es, weil meistens passen diese Heuristiken und dadurch kann man eine ganze Ecke schneller werden in der CPU. Genau. Das heißt, meistens klappt das und dann hat man schon ein bisschen vorgerechnet und weil man dann nicht auf I.O. warten muss, weil I.O. ist doof und ist langsam.
Immer langsam.
Ist immer langsam, selbst aus dem eigenen Cache und das ist jetzt ein Problem.
Genau. Und das Problem ist ja eigentlich, die Annahme bisher, also bis zum Anfang des Jahres, war immer, dass diese spekulativen Ausführungen oder die Ergebnisse der spekulativen Ausführungen nicht verfügbar sind und nicht lesbar sind.
Genau. Macht ja auch
keine Auswirkung haben auf den Rest des
Systems. Genau, macht ja auch Sinn, weil wir haben ja virtuelle Memory sozusagen, also virtuelle Adressierung von Memory, ne? Und wir haben ja auch so Speicherschutz. Der Klassiker ist ja der, ich habe ein Array, das ist 100 Zeilen lang und wenn ich jetzt sage, gib mir mal die 101. oder 100 Einträge lang und gib mir mal den 101. Eintrag aus diesem Array, dann sollte das ja eigentlich nicht gehen. Wenn man das jetzt ein bisschen arkaner, sag ich mal, oder bare-bonesiger programmieren würde, in so C, dann kann man das ja immer noch provozieren, da immer noch irgendwie Müll rausbekommen oder Quatsch. Und da gibt's ja auch, also ich sag mal, Jahrzehnte der Exploits, die genau über sowas liefen, ne? Und eigentlich geht das ja nicht. Aber...
Ja, und das Versprechen ist nicht eingehalten, wir können es doch.
Genau,
also dann doch auf die eigentlich nicht lesbaren und sichtbaren Stellen zugreifen und diese auslesen.
Das war so genau dieses Stückchen, was gefehlt hat. Davor ist man halt einfach immer davon ausgegangen und gesagt, ja, das kann ja alles ausgeführt werden, aber es gibt keine Möglichkeit, dass ein anderer Prozess, der läuft, auch darauf zugreifen kann, auf dieses im Hintergrund laufende spekulative Ausführen. Und das ist jetzt doch möglich. Und tatsächlich, also ich persönlich war da sehr überrascht, wie einfach es dann letztendlich auch ist und wie naheliegend das auch ist. Also für ich
als ich das erstmal durchgelesen hatte, das ist ja eine sogenannte Side-Channel-Attacke, da fiel mir dann halt so die klassische Side-Channel-Attacke ein. Und zwar das Passwortfeld, man muss ein Passwort eingeben. Und je nachdem, welchen Buchstaben man drückt, also Buchstabe für Buchstabe verglichen, je nachdem, welchen Buchstaben man drückt, ist die Laufzeit des Tests schneller oder langsamer, je nachdem, ob es der richtige Buchstabe ist oder nicht. Und man kann dann über eine Zeitmessung rausfinden, aha, der Buchstabe ist also korrekt. Und das ist halt eben eine Side-Channel-Attacke, das heißt, dass es eine physikalische Auswirkung gibt, also zum Beispiel auf die Laufzeit. Und es stellt sich raus, dass bei Spectre und Meltdown genau dasselbe passiert, weil nämlich die spekulative Ausführung auch Sachen aus dem Speicher liest und damit unter Umständen auch bestimmten Speicher in den Cache lädt. Und das heißt, ein Prozess, der parallel versucht, auch was auszulesen, kann anhand der Laufzeit dieses Befehls rausfinden, ob es jetzt schon im Cache ist oder nicht, und damit auch rausfinden, ob denn die spekulative Ausführung bestimmte Werte gelesen hat oder nicht, oder welche Werte gelesen wurden. Das finde ich sehr clever. Einfache Idee, aber ich für meinen Teil kann eigentlich nur sagen, selbst wenn ich drauf gekommen wäre, ich glaube, ich hätte es nie wirklich zu Ende verfolgt. Ich hätte nie mich wirklich hingesetzt und hätte gesagt, ich versuche da jetzt mal irgendwie ein Proof of Concept rumzubauen, weil ich einfach davon ausgegangen wäre, dass die Laufzeiten einfach so schwer auseinanderzuhalten sind oder was auch immer. Also insoweit allergrößten Respekt vor der Beharrlichkeit dieser verschiedenen Gruppen, die dann tatsächlich das weiter verfolgt haben und dann damit eben dieses Chaos gerade ausgeführt haben oder ausgelöst.
Und ein Punkt dabei ist ja, es ist not just another security issue, der irgendwie in Software ist, den man jetzt patchen könnte, sondern es ist eigentlich ein Hardware-Issue. Es ist ein Architekturproblem in im Prinzip allen CPUs, die wir heute auf dem Markt haben.
Und was ich so gehört habe, laut Aussage Intel, so semi-offiziell, was da so rauskommt, ist das jetzt auch nicht eine Sache, die man jetzt mal schnell patchen kann. Also die wollen ja so Microcode-Updates rausspielen und das soll dann in die BIOS und UEFI-Dinger der verschiedenen Hersteller dann fließen. Also einige Sachen werden wahrscheinlich nie gepatcht, die werden einfach immer offen bleiben. Da muss es dann das Betriebssystem irgendwie versuchen, was die ja auch schon alle machen. Aber das große Problem scheint wohl zu sein, um das wirklich wieder rauszuholen aus dieser Geschichte, muss man das einfach nur einmal neu denken. Mhm. Wenn man jetzt natürlich überlegt, Branch Prediction, Speculative Execution und so und diese ganzen Cache-Architekturen und diese Cache-Sicherheit einmal neu zu denken, das ist ja gar nicht mal so günstig. Ne? Weil Intel gibt ja auch schon echt Geld aus, also wirklich viel Geld aus, um das überhaupt zu bauen. Und jetzt haben sie halt quasi etwas, wo sie theoretisch keinen direkten ökonomischen Druck haben, weil das kauft nicht einer eher, weil es so ist. Oder doch, weil was wir jetzt ja sehen und hören, ist ja auch das, was Matze am Anfang meinte. Die ganzen Cloud-Anbieter sagen jetzt, oder viele der Leute, die da drauf was hosten, sagen so, ja, ist ja schön und gut. Und eigentlich sollte mich das ja nicht betreffen, weil eigentlich ist ja nur, dass, wenn ich das richtig verstehe, die meisten Fixes auf Betriebssystemebene bauen eine zusätzliche Sicherung ein beim Wechsel vom Kernel in User Space bei der Execution da.
Ja, oder erlauben halt einfach nicht die feine Messung.
Genau, oder erlauben nicht genau die feine Messung, was eigentlich zu nicht so viel drastischen Sachen führen sollte, aber in einigen Use-Case-Szenarien sind das so zwischen 10% und 30% tatsächlicher Verlangsamung. Das heißt, ja, also hat Intel dann irgendwann den ökonomischen Druck, weil sie dann sagen können, haha, bekommen wir eine neue CPU und die ist dann auf einmal 30% mit der genau selben Geschwindigkeit eigentlich auf einmal 30% schneller.
Also ich glaube, das krasseste Beispiel, was ich gesehen hatte, war ein Spielehersteller Fortnite, also ein Spiel, Online-Spiel Fortnite und Massively Multiplayer-Shooter-Kram. Die hatten dann, als der Patch eingespielt worden ist, eine Verdopplung ihrer Leistung, die sie brauchten, weil die Performance so weit runtergegangen ist. Was natürlich dann auch, also die Spieler haben sich natürlich dann beschwert, wieso sind irgendwie die Server, irgendwie wieso leckt das alles, wieso ist das alles scheiße, warum ist das instabil? Und die Jungs da in der Software-Schmiede der Spielehersteller steht natürlich da und sagt so, wir können das nicht mal eben kurz unsere Kosten verdoppeln für unsere Server-Infrastruktur. Rein theoretisch möglich, aber natürlich ist es auch eine Kalkulationsfrage.
Ist vor allem schwierig, weil ja viele Leute auch, zum Beispiel bei Amazon kannst du ja Instanzen reservieren. Das drückt ja den Preis enorm nach unten. Und gerade wenn man jetzt Sachen hat wie, naja, also wenn die Firma läuft und man verdient damit Geld und man weiß, naja, egal was passiert, in 2 Jahren brauchen wir diesen Server auch immer noch, dann bucht man sich diese Server natürlich mal, um dann 50% operative Kosten tatsächlich einzusparen. Sondern jetzt sitzt man da, hat zwar 50% gespart insgesamt, hat aber jetzt auf einmal 30% weniger, braucht noch mal ein paar Maschinen vielleicht mehr, wenn das überhaupt geht, wenn das in die Workload passt tatsächlich. Und das hat man natürlich ein großes Problem.
Das Spannende finde ich ja dabei, also das Erschreckende ist,
das ist so ein bisschen dieses schlimmste denkbare Szenario. Wir können die Dinger, also es ist ein Hardware-Problem, wir können nicht mal eben kurz überall CPUs austauschen. Es lässt sich auch nicht mal eben so fixen, weil eine Neuentwicklung oder eine andere Entwicklung, wenn man jetzt sagt, wir fangen mal bei Null an, dann haben wir vielleicht die ersten CPUs wirklich in Produktion in den nächsten 10, 15 Jahren. Wie lange brauchen wir von Clean Design auf
Ich glaube, die Schwierigkeit ist da sicherlich dann auch, dass also so die naheliegende Hardware-Lösung hat natürlich auch einen Performance-Impact wieder. Ne? Also ich meine, im Moment ist es irgendwie so, ja, es werden diese ganzen Patches ausgespielt, um die Chance auf diese Sicherheitslücke eigentlich zu schmälern. Es ist ja nicht wirklich das irgendwie, was gelöst wird, sondern es wird einfach nur irgendwie so umgebogen, dass es nicht mehr ganz so einfach ist. Was natürlich dazu führen kann, dass wir nächstes Jahr hier wieder sitzen, weil irgendjemand anders einen Fehler also in der CPU gefunden hat oder einen Weg um diese ganzen Sachen drumherum, und dann ist das so Katz-und-Maus-Spiel.
Das wird permanentes Katz-und-Maus-Spiel. Also die Sicherheitslücken, die Sicherheitsmaßnahmen, die sie jetzt reinpatchen, die werden ja wieder ausgehebelt werden. So, da werden sich ja, das ist ja jetzt quasi ein Hobby für ganz viele Leute. Genau das an diesem Punkt immer wieder nachzugucken.
Und auf Hardware-Ebene, also ich meine, selbst wenn jetzt eine Lösung für dieses Problem da wäre und man würde wirklich so mit der heißen Nadel das irgendwie in Hardware packen, dann kann man auf jeden Fall von einer Laufzeit von 5 bis 10 Jahren ausgehen, bis das dann wirklich irgendwie im Konsumerbereich ist. Aber ich glaube, die Schwierigkeit ist schon auch eher, dass es auch gar nicht so einfach ist, jetzt eine Lösung zu finden, die dieselben Performance-Vorteile bringt und nicht dasselbe Problem mit sich bringt.
Genau.
Weil das ja schon eigentlich der Fehler, der auftritt, ist ja bei Design. Und das wird dann schon eine eher komplizierte Nummer.
Vor allem ist ja auch die eine Sache, die das Ganze dann ja auch im Endeffekt schnell gemacht hat. Das merken wir dann jetzt.
Korrekt.
Ja,
wenn
es natürlich nicht ganz mehr genau geht, das hat es ja schnell gemacht. Und jetzt muss man was wieder umbauen und muss dann sagen, okay, jetzt müssen wir was finden, was ähnlich schnell ist, ohne dass es dann halt wirklich viel langsamer wird. Und das ja auch auf allen CPUs. Also ich habe am Anfang ja nur Intel erwähnt, aber es scheint ja alle zu betreffen. Also wenigstens Teile der Attacken.
Also auch für ARM, Power-PC.
Genau, also Spectre ist glaube ich für alle und Meltdown ist nur für Intel.
Ja, genau. Spectre alleine ist ja schon nicht so gut, weil was man ja auch jetzt sieht, es werden ja nicht nur sozusagen die CPUs jetzt geändert werden, also was sie ja als Mitigation jetzt ausfahren, sind BIOS-Updates, Betriebssystem-Updates und Browser-Updates. Mhm. Weil selbst wenn, also wenn eins davon dann nicht
stimmt. Dann Shared Buffers.
Ja, Rest in Peace, Shared Buffers. War eigentlich eine gute Sache an einigen Stellen, aber wird wohl nichts mehr.
Das ist jetzt auch doof, ne? Wenn du sowas designt hast und du sitzt in irgendeinem Gremium und du denkst dir irgendwie sowas aus und denkst so, damit rocken wir jetzt so richtig das Web und dann kommt was komplett anderes und schwupp ist auf einmal dieses Feature, was du hattest, irgendwie weg als
Collateral Damage.
Komplett WebAssembly müsste eigentlich, habe ich jetzt noch nichts drüber gelesen, aber das müsste es auch ziemlich hart treffen eigentlich. Also dann müssten die, glaube ich, nochmal ganz genau gucken, was da passiert. Wobei wir mit Spectre und Meltdown ja noch verhältnismäßig glimpflich davon gekommen sind, wenn man sich das überlegt.
Also du glaubst, die Ausmaße, die wird man wirklich erst auch über die Zeit so sehen. Und ich glaube, dass...
Aber was ich meine ist, du hast im Prinzip, haben wir nur in Anführungsstrichen Performance-Einbußen. So, wenn wir irgendeinen vergleichbaren Fehler in einem Wi-Fi, in einem Blauzahn oder was auch immer Fehler für Device finden, in dieser Schwere, in dieser Öffnungsmöglichkeit sozusagen, dann gehe ich mit so einem Gerät durch die Straßen. So, und das lässt sich dann vielleicht nicht so einfach patchen, wenn dann die Ampel, die garantiert nicht irgendwie permanent geupdatet wird oder irgendwie am Netz hängt, sich automatisch patcht durch irgendeinen automatischen Windows-Updater, dann kann ich Ampeln ansteuern. Dann haben wir dieses IoT-Problem. So, weil wenn es überall ist und es dann nicht wirklich physikalisch Hardware austauschen kann, muss, um diese Sicherheitslücke zu schließen, weil es im schlimmsten Fall noch im Funk ist und ich noch nicht mal einen USB-Stick reinstecken muss, dann wird Wardriven wieder ein großes Hobby von ganz vielen Leuten.
Also guten alten Zeiten.
Aber das könnte es ja jetzt schon fast sein, ne? Weil eigentlich ist ja der Großteil dieser IoT-Glühlampen und sowas alles, die werden ja auch alle nicht wirklich geupdatet. Und wenn sie manchmal geupdatet werden, dann gehen sie alle kaputt. Gab's ja auch schon das Beispiel von Philips. Ja. Und, oder wer das auch immer war, welcher Hersteller, dass das dann auf einmal alles kaputt geht, wenn man das machen möchte. Und das ist schon dann eine schwierige Geschichte insgesamt. Und da kommen wir jetzt halt dann vielleicht zum Thema auch damit, um das mal so ein bisschen nochmal weiterzudenken, braucht man dann sowas wie eine Art Haftung, Herstellerhaftung? Das ist ja immer so ein Thema, was immer mal gerne wieder diskutiert wird. Wer haftet denn dafür? Oder wer sollte dafür jemand haften? Haftet dafür keiner? Ist das einfach bei Software nicht so? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Gerät baue, ein anderes Gerät, und das geht irgendwie kaputt, oder das sorgt dafür, dass irgendwie was anderes kaputt geht, dann bin ich als Hersteller ja auch des Öfteren mal dran dafür. Bei Software ist es ja grundsätzlich nicht so.
So, wie ist es jetzt, wenn ich das nicht patche? Was ist mit einem Android-Gerät, das nicht mit durchgepatcht wird? Oder ein Mainboard, was vielleicht nicht durchgepatcht wird dabei? Was ist da? Was sind das da, davon die Auswirkungen?
Kann man wie lange muss ein Hersteller auch, ich meine, Windows 98 wird nicht mehr supported, es wird auch nicht mehr gepatcht. Es gibt aber, oder Windows XP, es wird immer, beim Kongress ist es ja auch immer einer der großen Späße, so bei Security Nightmares, so wer muss zu Weihnachten noch ein Windows XP PC patchen, wer konnte welche wegrationalisieren und so weiter. Und die sind ja immer noch im Einsatz, aber die werden definitiv nicht gepatcht. So, das heißt, die stehen irgendwo noch rum und die sind auf Dauer angreifbar.
Also werden wir demnächst Malware, JavaScript, Werbe-Payloads sehen auf dodgy Seiten, die versuchen, über Spectre genaue Sachen, über den Browser sozusagen als Systeme anzugreifen, die nicht gepatcht sind, und dort dann vielleicht Shared-Informationen rauszulesen, oder ist das vielleicht gar nicht so weit, weil, soweit ich das verstanden habe und diese Proof-of-Concept-Codes, die ich jetzt zum Beispiel für Spectre gesehen habe, das ist ja auch, was du ja auch schon heute angesprochen hast, was du schon gemacht hast, das ist ja Brute Force. Mhm. Das heißt, ich gehe da jetzt einfach durch und ich muss ja schon eine Vorstellung davon haben, was ich suche, sonst kann ich es ja nicht finden. Das ist ja die Frage, was sucht man? Sucht man Bitcoin-Adressen? Private Keys? Was suche ich?
Bitcoin ist ja nichts mehr wert. Deswegen, übrigens, wir packen unten in die Shownotes packen wir die Suicide Hotline Nummer rein, falls ihr Bitcoin Investor seid.
Ja, also dazu auch wieder, wir müssen ja wieder zeitlich das Ganze verpacken. Es ist zum Anfang 2018. Bitcoin war schon bei $20,000 und war gestern unter $10,000. Erholt sich gerade wieder ein bisschen. Jetzt denken sich vielleicht Leute in 100 Jahren, Bit was? Oder Leute sagen Bitcoin? Aha, natürlich, das gab es damals schon. Wir wissen es nicht. Das ist alles Glaskugel.
Oder was? Das war nur bei 10.000?
Das war nur bei 10.000. Aber wenn ich heute einen Bitcoin hätte, dann könnte ich mir Südamerika kaufen.
Das waren jetzt eine Menge Themen. Warte,
genau. Wir gehen zurück. Wir rudern einmal zurück zu den JavaScript Payloads.
Genau. Die Frage, die sich stellt, letztendlich haben wir irgendwie so eine sehr fragile Infrastruktur, wenn man so sagen will. So, wir haben irgendwie jetzt in einem Ausmaß eine Hardware-Sicherheitslücke gefunden, die sich nicht einfach mal eben so patchen lässt, die wahnsinnig viel Auswirkungen hat. Und wo wir jetzt weltweit da stehen und sagen so, ja, Moment, wer ist jetzt eigentlich verantwortlich? So. Also, Wer bezahlt jetzt sozusagen die Performance-Einbuße, die wir haben? So, wir sind wahrscheinlich irgendwie 5, 6, 7 Jahre zurückgeworfen worden, was die Performance angeht, wenn wir die ganze spekulative Execution ausmachen. Dann sind unsere Geräte, das, was uns versprochen wurde, haben wir nicht gekriegt.
Also das muss man jetzt vielleicht ein bisschen in den Kontext setzen. Du hast jetzt gerade gesagt, 5, 6 Jahre,
zurückgeworfen haben.
Also es gibt ja diese ganzen Benchmarks zwischen 35% und so, und nach Moore's Law sind das ja gerade mal 5, 6 Monate, die uns das performancemäßig nach hinten geritten hat irgendwie. Letztendlich, ja, wer ist verantwortlich? Das ist eine gute Frage. Also wenn du nach amerikanischem Recht guckst, dann auf jeden Fall Intel, und die werden ja jetzt auch gerade irgendwie hoch und runter bepflastert mit irgendwelchen Klagen. Apple unter anderem zum Beispiel auch, im Endeffekt alle Lizenznehmer von ARM, vom ARM-Design, werden im Endeffekt auch alle mit einer Sammelklage belegt. Neben der rechtlichen Sache, wer da jetzt irgendwie für zuständig ist, frage ich mich dann halt schon auch irgendwie, sind wir nicht alle so ein bisschen verantwortlich? Jetzt super philosophisch. aber ich meine das schon auch auf einer ganz praktischen Ebene. Ich glaube nämlich, dass die Lösung für sowas wie Meltdown und Spectre gar nicht ist, dass jetzt Intel irgendwas ändert, oder dass Microsoft bei Windows irgendwas ändert oder Apple bei macOS oder was auch immer, also dass die Betriebssystemhersteller was ändern. Ich glaube, das ist letztendlich was auch Compilerbauer, was Browserhersteller haben wir ja schon gefunden, und letztendlich auch Entwickler wie wir, was Auswirkungen hat darauf, wie wir Software entwickeln. Also ich hatte einen Artikel gelesen über Safari, den Browser, und was die jetzt geändert haben in vielen Belangen, um dem entgegenzuwirken und keine Performance-Einbuße zu haben. Und das fand ich alles relativ smart. Also, dass die halt überhaupt, die haben jetzt in dem Sinne gar keine If-Statements mehr, sondern es wird alles über Bitmasking gemacht und sowas alles. Also, dass du letztendlich wirklich nur einen ausführbaren Pfad tatsächlich hast und diese spekulative Ausführung überhaupt gar nicht reinkommt. Allerdings, dadurch, dass du halt eben auch keine Branches hast, ist auch keine Performance-Einbuße. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass über die Zeit man sich diese
Best Practices vielleicht auch einfach aneignet. Also ob das jetzt irgendwie auf einer Compiler-Ebene ist oder dass die Sprache das macht oder ob das irgendwie was ist, was man vielleicht im Computer-Science-Studium, im Informatik-Studium lernt oder irgendwie sowas in der, dass das einfach eine bevorzugendere Art und Weise ist zu entwickeln. Und ich glaube, da wir können alle an diesem Problem arbeiten, sagen wir mal so. Und insoweit, da wir alle irgendwie was zur Lösung beitragen, sind wir alle auch irgendwie so ein bisschen verantwortlich. Und natürlich sind wir auch verantwortlich, weil wir immer alles schneller, schneller, schneller haben wollen.
Ja, vielleicht können wir, aber ich glaube auch, man kann in vielen Bereichen sicherlich auch noch einiges wieder reinholen, weil es gibt ja so ein bisschen diesen Trend dazu. Und ich meine, da bin ich vielleicht auch nicht immer ganz unschuldig mit der Software, die wir so entwickeln. Also im Web-Frontend-Bereich jetzt oder so, dass man halt versucht, immer noch eine Abstraktionsebene mehr zu schaffen, um noch ein bisschen mehr Komfort sozusagen rauszuholen und dabei so ein bisschen Geschwindigkeit rausnimmt. Weil, also ich weiß jetzt nicht, für mich ist jetzt der tatsächliche Geschwindigkeitsunterschied in der alltäglichen Arbeit zwischen heute und vor 6, 7 Jahren, so bis auf bestimmte Software, ist fast nicht spürbar, behaupte ich einfach mal. Es ist natürlich Software, die macht mehr und auch so Webseiten, also Single-Page-Applications, die viel mehr machen. Aber das nimmt natürlich auch eine ganze Menge Performance. Also wenn man jetzt mal überlegt, dass man jetzt hier so ein Chrome kriegt man ja locker dazu, so ein modernes MacBook zum Lüften zu bringen, indem man einfach so 3, 4 Tabs offen hat, die jetzt gar nicht mehr unbedingt so schwere Sachen machen. Und da muss man aber natürlich da gucken, ob man da vielleicht nochmal wieder ein bisschen was reinholen kann, indem man so ein paar Abstraktionsschichten auch mal ein bisschen cleverer macht. Und das sieht man ja auch zum Beispiel, ein gutes Beispiel für sowas ist ja Electron, ne? Ja. Also diese JavaScript-Shell, also die Hülle, nicht Shell, sondern Hülle für Web-Applications, damit man daraus eine Desktop-Application machen kann. Und wenn man sich da mal ein bisschen ransetzt und das mal versucht, ein bisschen schneller zu machen, dann kann man ja einiges rausholen. Hat Microsoft ja geschafft mit Visual Studio Code. Wenn man da nur genug Leute hinsetzt, die sich das mal ganz genau angucken, dann wird das ja auch schon besser.
Die mit spannendsten Vorträge beim CCC sind immer die, wie funktioniert ein SNES oder ein NES oder ein Game Boy. So, wenn man sich irgendwie mal einfach in die Historie guckt, wie Retro viel besser optimiert damals Programme waren, so, also weil die einfach viel mehr Beschränkungen hatten. Die hatten einfach nicht so viel Speicher, also mussten sie clever sein und bestimmte Sachen einfach viel genauer betrachten und viel direkter machen, als das, was wir heute irgendwie, also wir sind heute relativ verschwenderisch mit unseren Ressourcen. So, wenn du heute irgendwie ein Spiel bei Steam kaufst oder so, sind das erstmal 16 GB an Daten, die du dir runterlädst.
Das wäre 16 dann, nur, was ist das denn?
Nein, aber also
geht auch hoch bis 90.
Genau so, aber wo du dir auch sagst, okay, das ist halt, da ist wahrscheinlich so viel Optimierungspotenzial drin, was nicht ausgeschöpft wird, weil es einfach Geld kostet.
So, genau, und es ist auch nicht wirklich mehr eingefordert. Ne? Also das genau. Ist halt so, also zu Electron kann ich nur sagen, so die Performance ist eine Sache. Also natürlich möchte ich, dass mein Slack bitte irgendwie ein bisschen schneller läuft. Aber vor allem möchte ich, dass es nicht mehr ganz so viel Speicher frisst. Also es ist echt der Wahnsinn, dass mit jedem zweiten Programm, was man startet, man dann immer so eine komplette Chrome-Runtime irgendwie mit reinlädt in den Speicher. Aber dadurch, da ich wie wir alle, denke ich mal, irgendwie so die ganzen alten Retro-Geräte irgendwie so mitbekommen habe, als sie nicht Retro waren und auch entwickelt habe darauf, kann ich eigentlich, also ich kann es teilweise bestätigen, dass du sagst, man war halt einfach limitiert und deswegen musste man ein bisschen kreativer sein. Allerdings habe ich immer das Gefühl, das hat auch damit zu tun, wie alt so eine Plattform geworden ist. Also wenn du dir, was weiß ich, Amiga war mein Lieblingsrechner damals. Und wenn du dir die Spiele anguckst, die am Anfang rauskamen auf dem Amiga, die waren auch alle echt grottig. Die hatten eigentlich, die waren nur deswegen attraktiv, weil die Hardware als solches besser war als die Hardware, die vorher da war. Aber dann 10 Jahre später oder 8 Jahre später, da kamen auf einmal Spiele raus, da hättest du am Anfang nie gedacht, dass die überhaupt auf dem Amiga möglich waren. Einfach weil die Leute so einen Erfahrungsschatz aufgebaut haben, wie man für so eine Plattform auch entwickelt. Und das ist eine Kunst, die ist komplett abhanden gekommen, weil einfach alle paar Jahre kommt ein neues Betriebssystem raus, alle Software, die man hat, wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, gerade im JavaScript-Bereich, was ist denn da jetzt gerade so das Framework des Tages oder so? Ich hatte vor ein paar Tagen so einen Graph gesehen auf GitHub irgendwie so, wer da welche Likes und Stars sind. jQuery will keiner mehr machen, ist komplett abgestürzt. React ist irgendwie ultra übel, aber Vue.js ist irgendwie aber auch schon irgendwie wieder nicht mehr ganz so. Und wie willst du da jemals einen Erfahrungsschatz aufbauen, um wirklich total effizient mit so einer Software zu arbeiten?
Und letztendlich, die Hardware wird billiger, ne? Also wenn man vergleicht, wir kaufen uns fast jedes Jahr, oder viele Leute kaufen sich jedes Jahr ein neues Handy.
Und das, was halt irgendwie, ja, dann gewonnen wird an Performance sozusagen, können andere wieder verschwenden, sagen wir so. Es ist halt einfacher geworden, oder es ist fast einfacher, neue Hardware zu kaufen, beziehungsweise die Leute dazu zu bringen, und es ist auch ein Geschäftsmodell, die Leute dazu zu bringen, neue Hardware zu kaufen und neue Geräte zu kaufen, weil das natürlich eine ganze Industrie befeuert und die sich natürlich freuen, so wie, kauft uns eine neue Grafikkarte, damit ihr das Spiel spielen könnt. Sieht ganz viel toller aus, aber wahrscheinlich ging es auch auf der alten Grafikkarte, wenn man sich hinsetzen würde und das entsprechend optimiert, beziehungsweise dafür, speziell dafür entwickelt.
Vor allem hast du ja auch diesen Druck, den du gerade sagst, Amiga, ne? Also beim Amiga war es ja so, da gab es diese eine Hardware und die musste dann bespielt werden. Und das war genauso mit dem Nintendo und dem Super Nintendo und der PlayStation 1 und der PlayStation 2. Und da hat man das ja fast noch mehr gesehen. Also da habe ich das fast mehr bekommen, zum Beispiel mitbekommen bei der PlayStation 1, was am Anfang möglich war und was am Ende möglich war. Das hast du mit jeder Konsolengeneration gehabt, auch ob sie Xbox ist oder sonst was. So, mittlerweile bist du aber da, dass eine Konsole ist ja heutzutage eigentlich auch nur noch ein PC, ja. Da ist ein Grafikchip drin, der ist fast 1:1 genau der gleiche wie in so einem.
Allerdings eine standardisierte Plattform.
Ja, eine standardisierte Plattform. Aber wozu jetzt alle Hersteller übergehen, ist, diese standardisierte Plattform in ihrer einen Stufe immer weiter auszubauen. Da kommt dann nochmal eine etwas schnellere CPU rein oder eine etwas schnellere GPU, um dann nochmal weitere Sachen zu anlocken, wie jetzt zum Beispiel 4K-Gaming, Virtual Reality Games und so weiter, weil sie dafür mehr Power brauchen, aber mittlerweile möchten sie halt nicht mehr sofort sagen, okay, jetzt haben wir hier eine komplett neue Konsole, sondern dann wird die bestehende Konsole einfach weiter ausgebaut. Mich würde das mal interessieren, wie das tatsächlich softwaretechnisch gemacht wird, ob es dann so Feature-Flags gibt in der Software, dass man sagt, okay, wenn du jetzt nicht auf einer Xbox One S, heißt die, glaube ich, diese ausgebaute, wenn du nicht auf einer S bist, sondern auf einer normalen, dann lässt du mal die und die Shader weg. Oder dann machst du die Auflösung einfach grundsätzlich anders und so.
Wie ist das eigentlich? Also hat Sony oder Microsoft, also Xbox oder PlayStation, haben die angekündigt, wie die auf Spectre oder Meltdown reagieren? Habt ihr da irgendwas zu? Also ich überlege gerade, weil das ist ja eigentlich mega geil. Nee,
ich habe da gar nicht so viel zu gehört. Also was mir bei Spectre und Meltdown immer wieder, also was ich mir selber auch irgendwie so ein bisschen ins Bewusstsein holen muss, ist ja, dass das auch nur dann eine Gefahr ist, wenn du wirklich Code auf einmal ausführst, der halt shady ist. Und diese ganzen Konsolen und sowas alles, die haben ja einen relativ rigiden Prozess. Da kann ja nicht einfach irgendwas drauf laufen. Und außerdem sind Konsolen in ganz vielen Fällen einfach auch so diese Single-Task-Dinger. Ne? Da läuft halt ein Spiel und nicht viel im Hintergrund oder irgendwie sowas. Und deswegen ist das da auch ein bisschen schwierig. Ich habe kein Statement gesehen, aber ich glaube, dass das schon ein anderer Use Case ist.
Definitiv, aber also was mir gerade in den Kopf kommt, so dieses Return 4, wo sie jahrelang gesucht haben, nach einer Möglichkeit, irgendwie die PlayStation war das, glaube ich, damals, zu jailbreaken. Und irgendwer hat in den Randomizer Return 4 geschrieben und darüber haben sie dann das Ding jailbreaken können. So. Aber jede Konsole hat inzwischen auch einen Browser und hast du nicht gesehen. Und wenn die angreifbar sind und ich darüber den Zugriff kriege, müsste das doch eigentlich ein gangbarer Weg sein, zu sagen.
Fast alle Konsole-Jailbreaks sind im Moment über die WebKit-Version, die da drin ist.
Und was man dazu jetzt mal sagen muss, sowohl die PlayStation 4 als auch die Xbox One benutzen eine Plattform von AMD, die nennt sich Jaguar. Und die ist die Basis sozusagen für Wikipedia nennt das Low Power Micro Architecture, also wahrscheinlich irgendwie so ein ARM-Konkurrenzprodukt von AMD, was aber noch ein bisschen mehr Power hat, und darauf basieren beide. Das heißt, wenn es ein AMD-Design ist, ist ja auch nicht unwahrscheinlich, dass da, weil es ist ein AMD 64 Instruction Set, also x86-64, das wird da auch drin sein. Also
ich denke auch, dass das da drin sein wird. Low Power bei Konsole ist natürlich sowieso immer so ein schwieriges Ding. Ich glaube, das, was die Low Power nennen, ist dann nochmal was anderes, als richtig, was dann irgendwie so in Mobile-Endgeräten drin ist. Aber ja, also anfällig werden die für sowas schon aber sein.
Ist das super. Also da kommen wir nochmal kurz, dann schließen wir nochmal kurz den Kreis zu Bitcoin. Wir setzen uns jetzt mal das Wochenende hin. Du schreibst uns einen Exploit. Und wir haben ein weltweit größtes mit Grafikkarten ausgestattetes Bitcoin-Mining-Netz.
Aber wie kommt das? Bringt, glaube ich, gar nicht viel.
Da drauf?
Genau, das muss ja erstmal da drauf kommen. Du musst ja die Leute erstmal auf eine Webseite bringen oder mit einem Spiel das Ganze ausliefern.
Dann kriegen sie irgendeinen kostenlosen Loot bei PUBG oder sonst was. Also,
aber das muss natürlich dann auch wieder durch die Betreiber. Also das, da muss man natürlich jetzt sich also denken und hoffen, dass sozusagen Sony und Microsoft jeweils als Hüter des Ladens so ein bisschen darauf achten, was an Code da tatsächlich durchkommt. Und da muss man mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie es ist. Ich weiß aber, dass zum Beispiel einige, also ich habe jetzt nicht so viele Kontakte in die Spielindustrie, aber je nach Plattform und je nach Hersteller variiert das halt auch mit der, also variiert der Detailgrad, in dem sowas tatsächlich geprüft wird. Also es gibt auch Leute, die schicken tatsächlich, mir ist ja bei PlayerUnknown's Battlegrounds jetzt passiert, da hat der südkoreanische Hersteller des Dings hat mehrere Microsoft Engineers zugeschickt bekommen für so ein paar Wochen das Assignment, damit sie das für die Xbox One optimieren können. Und die saßen dann mit drin, weil Microsoft ein riesiges finanzielles Interesse daran, dass man über das als bestverkaufte Computerspiel der letzten 10 Jahre wahrscheinlich oder so, oder?
Aber finde ich es gerade so spannend, dass ich von den beiden, also weil das ja einfach riesige Stückzahlen sind, also so überhaupt nichts gehört habe in diesem Bezug. Also könnte man jetzt mal googeln, vielleicht haben sie sich dazu auch geäußert, vielleicht haben sie auch gesagt, so ja, patchen wir, fertig. Aber das ist schon das ist noch so ein Zweig, den ich bisher noch nicht bedacht hatte.
Da kann man ja nur mal nachgucken. Im Endeffekt ist es jetzt aber so, also wir gehen jetzt mal davon aus, und ich würde mal einfach mal behaupten, dass dieser Delivery-Mechanismus da relativ sicher ist. Du hast jemanden, der sitzt da drauf, jemanden, der hat ein Interesse daran, dass diese Plattform ganz und gar funktioniert. Aber jetzt kommt's. Es gibt ja auch andere Plattformen, da passiert sowas Ähnliches und da kann man vielleicht mit diesem Delivery-Mechanismus was kaputt machen, wie zum Beispiel NPM. So.
Noch mehr kaputt machen.
Es gibt jetzt natürlich Leute, die mögen das nicht, NPM, und die sagen vielleicht, man sollte lieber Yarn benutzen oder was man auch immer benutzt.
Genau, bevor wir dazu kommen, ich glaube, Spectre und Meltdown wird uns noch lange begleiten.
Absolut.
Insofern machen wir da heute, glaube ich, einen Strich drunter und gehen über zu NPM.
Deswegen habe ich noch die schöne Überleitung.
Genau, aber
Das wird uns noch eine ganze Zeit beide beschäftigen. Aber, wie gesagt, wo wir bei Delivery Mechanisms waren, wie vertraut man eigentlich seinem Package Manager? Wie vertraut man eigentlich seinem Library Management und so weiter, wenn das nicht ganz funktioniert? Hintergrund dazu vielleicht ist, es wurde ein Blogpost veröffentlicht, der eine, wie ich denke, theoretische Attacke beschreibt. Und diese Attacke sieht folgendermaßen aus. Ich weiß ja nicht, Thomas, du hast wahrscheinlich nicht davon gehört.
Ich habe von dem ganzen JavaScript-Kram.
Du hast ja von dem ganzen JavaScript, aber du weißt schon, was NPM ist.
Ja, das ist...
Genau, NPM ist ja so die, zusammen mit Yarn, das sind die beiden Möglichkeiten, Dependencies sozusagen zu verwalten in deinem JavaScript-Projekt, egal ob das jetzt Frontend oder Backend ist. So. Und da gibt es ja eine riesige Vielzahl von Libraries, die du installieren kannst, und weil diese JavaScript Standard Library eher ein bisschen schwach auf der Brust ist, wurde mittlerweile, und die Leute sich sehr darauf bedacht sind, Sachen nicht immer doppelt zu entwickeln, gibt es da halt auch eine wirklich unglaubliche Zahl von Libraries, die manchmal nur kleinen Quatsch machen. Ich erinnere an das LeftPad-Fiasko von vor 2 Jahren, da weiß ich jetzt mittlerweile, was da noch alles gibt, und diese Libraries werden darüber gemanagt. So. Wie das funktioniert, ist folgendermaßen. Du kannst das einfach publishen. Du kannst sagen, hier, ich habe einen Namen für so eine Library, die soll jetzt so heißen, die soll jetzt verfügbar sein. Hier ist sozusagen, hier ist ein GitHub-Link, da liegt dieser Code dazu. Und du schickst aber auch eine kompilierte, eine Minified-Version oder eine Version deiner Software sozusagen, schickst du zu NPM, sagst so, das ist jetzt hier das Release. Ne? Wenn einer nach dieser Version fragt, dann schickst du ihm genau das. So. Problem dabei ist folgendes. Jetzt hat jemand einen Blogpost veröffentlicht und hat gesagt, Moment mal, angenommen, ich habe jetzt schon seit 3 Jahren hier so eine Library draußen. Seit 3 Jahren mache ich folgendes. Ich habe eine Abstraktion geschaffen, um Konsole-Logs im Bash oder ZSH oder wo auch immer, halt in der CLI, in der Konsole, farbig anzeigen zu lassen. Das geht auch so, ist ein bisschen umständlicher, und er hat eine Abstraktion geschaffen, um zu sagen, nee, du musst hier einfach log in red und dann tust du deinen String da rein und dann wird es in rot gelockt. Wenn du sagst log in blue, dann wird es in blue gelockt und so weiter. Wie ist es denn jetzt, wenn er das gestartet hat und er möchte, dass das Leute benutzen? Und dann fängt er an, Pull-Requests zu stellen für andere Open-Source-Libraries, um zu sagen, ey, ihr macht das hier ein bisschen kompliziert, hier gibt es auch eine Abstraktion dafür. Ist doch viel besser, wenn sich jemand anders drum kümmert oder nicht. Er fängt an, das zu machen, und weil er natürlich nicht möchte, dass das so auffällt, dass er das alles ist, macht er das unter mehreren GitHub-Profilen, die er gekauft hat, gehackt hat oder auch einfach selber erstellt hat. Die stellen Pull-Requests und bauen diese Library überall ein. viele Maintainer, von gerade von kleineren Sachen, wird das nicht so auffallen und sagen, ah, ja, das ist eine gute Idee. So. Damit kommt man jetzt vielleicht nicht direkt in React oder in Angular oder in Vue, also in die ganzen großen Repositories. Was man aber schaffen kann, ist, durch diese Infrastruktur, wie so eine JavaScript-Library aufgebaut ist, dependen React und Angular und alle anderen Sachen dependen auf einer unglaublichen Zahl von anderen Packages, die auf anderen Packages dependen und so weiter. Turtles all the way down. Das geht bis ganz unten. Und dabei ist es jetzt so, wenn jetzt eines dieser Packages natürlich irgendwie was macht, also wenn er das irgendwo bei sich reinbringt, dann schafft das auch ins Endprodukt. So, wenn er jetzt dabei, ich meine, vielleicht möchtest du das weiterführen, Matthias, was hat er denn jetzt gemacht mit seinem Package? Also er hat gesagt, er hat jetzt ein Package aufgebaut, er hat es beliebt gemacht und er hat es in mehrere große JavaScript-Pakete gebracht, die viele hunderttausend Downloads am Tag haben.
Genau, was er gemacht hat, was er dann noch zusätzlich gemacht hat, ist Countermeasurements gegen Code-Reviews zu bauen. Also wenn du, er hat bestimmte Sachen versteckt, irgendwie File-Zugriffe oder er hat mit sehr wenig Aufwand geschafft, seinen Code nicht auszuführen, wenn die DevTools offen sind. Das heißt, wenn du die DevTools offen hast und jeder Entwickler würde jetzt sehen, so Moment, da geht ja ein Request raus irgendwie und das sieht und wo kommt dieser Request her, hat das halt geschafft zu sagen, so okay, der ist nicht da, wenn die DevTools nicht offen sind. Was er dann gemacht hat oder was dann dieser theoretische Angriff war, okay, ich hänge mich halt irgendwo rein und gucke, wenn irgendwo Kreditkartendaten und so weiter eingegeben werden, scrape die ab und schicken wir die irgendwo an den Server. So. Hat natürlich dann versteckt, dass darum dieses Versteckspiel mit den Netzwerk-Requests. So.
Mit DevTools. Genau, er hat sich eine Domain besorgt, die heißt Google Analytics.
Genau.
Und da schickt er dann einfach einen Request hin, der so aussieht wie ein Google Analytics Ding, alles Base64 encoded und auf der Maschine und macht das pro Client ganz genau einmal. Er greift jedes Mal das einmal ab. Jetzt denkt man sich natürlich, das ist ja gar kein Problem, das ist ja alles Open Source. Das fällt ja gar nicht auf. Andere Leute dependen ja da drauf und irgendjemand wird ja auch mal einen Bug damit gehabt haben, wird einen Pull-Request gestellt haben für seine Library, weil die ist ja auch offen bei GitHub. Und da können ja Leute reingucken und das machen. Ja, ist auch so. Und in dem Code, der bei GitHub ist, ist auch gar nichts drin. Der Code ist absolut sauber. Das macht nur sein Logging und so weiter. Aber das Produkt, was er tatsächlich zu NPM schickt, muss keine Dependency haben zu diesem GitHub-Projekt. Das heißt, er hat ein privates GitHub-Projekt. Das ist ein Fork von seinem Open-Source-GitHub-Projekt. Und da sind auch so ein paar andere witzige Libraries dabei. Und die bauen ihm nachher im Endeffekt ein NPM-Paket, was in dem Source-Code, der mit ausgeliefert wird, und den Source-Maps dafür eins zu eins genau dem entspricht, was bei GitHub ausgeliefert wird. Das ist genau derselbe Code 1:1. Aber die Minified-Version und Uglified-Version, das macht man ja bei JavaScript, wenn das gerade im Frontend ausgeliefert wird, aus Performance-Gründen, damit man es ein bisschen kleiner macht und weil ja auch Whitespace und verschiedene Characters da ein Problem sind. Also man führt ja alles zum Package-Size dahin zu. Also Minified macht das Ganze, das guckt sich eigentlich keiner an, weil das kannst du auch nicht wirklich lesen. Das Ding ist anders. Und das kannst du auch nicht aus dieser Library bauen. So, und das ist jetzt die große Attacke und das hat so ein bisschen diese JavaScript-NPM-Welt so ein bisschen im Sturm sozusagen genommen und alle haben gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und alle Leute, die sagen, ja, JavaScript, das war schon immer scheiße, die sagen jetzt, ja, das ist jetzt immer noch scheiße. Aber wie ist denn das in anderen Sprachen?
Also letztendlich haben sie einfach nochmal ganz, ganz deutlich dieses Dependency-Problem aufgebaut, zu sagen, okay, in dem Moment, wo du eine Fremd-Library benutzt, bist du auch dafür verantwortlich, dass du von allen Fremd-Libraries weißt, was sie tun. Und eigentlich müsstest du bei jeder Dependency ein Code-Review machen. Ist das auch das, was ich bekomme? Ist es genau das, was ich erwarte? Und tut es auch das, was ich erwarte? So. Und bei JavaScript bzw. bei NPM war es jetzt nochmal so, dass er wirklich einfach durch relativ anschauliche Beispiele gezeigt hat, dass man auch das relativ einfach aushebeln kann und die Leute ziemlich gut an der Nase herumführen kann. Und es war so ein bisschen natürlich, wie die IT-Community dann ist, so, wir bashen jetzt alle NPM, wo dann die NPM-Leute gesagt haben, ja, sorry, tut uns leid, habt ihr recht, aber ihr habt da auch so ein Glashaus um euch herum. So, ihr habt alle eure Ökosysteme und habt ihr schon mal drüber nachgedacht, dass das euch auch treffen kann.
So. Also so, wenn ihr das erzählt, und für mich ist das jetzt alles relativ neu, dann höre ich da auch eigentlich zwei Probleme raus. Ne? Das eine ist halt, dass in der JavaScript-Community einfach so diese Abhängigkeiten und dieses Don't Repeat Yourself halt einfach extrem verbreitet ist. Ja. Und das, du hattest ja Leftpad erwähnt, das hatte ich damals ja auch mitbekommen, dass halt wirklich auch selbst für Einzeiler irgendwie ein Paket reingeholt wird und deswegen, da gibt's ja auch diese ganzen Statistiken, wenn du dann irgendwie dir ein Stück Software anguckst und dann guckst du, von wie vielen Paketen ist das abhängig, das geht ja in die Zehntausende teilweise. Ja. Und natürlich ist die Schwierigkeit wirklich einfach da, du vertraust vielleicht der Software und du hast vielleicht Zugriff auf den Source Code, aber gehst du wirklich durch alle 10.000 Pakete durch? Also das ist das eine Problem, dass halt irgendwie es einfach so diese wahnsinnige Masse an Sachen ist. Und das andere Problem, höre ich raus, ist, dass das, was NPM rausgibt und das, was in GitHub ist, muss nicht dasselbe sein. Das kommt vielleicht von derselben Person und ist dadurch, also der Link ist die Person, aber wenn das ein Angreifer ist, der Böses im Sinn hat oder so, dann ist es halt nichts wert. Und es ist ja offensichtlich dann in der JavaScript-Community nicht unbedingt der Fall, dass man statt das über NPM zu machen, sich dann eher das Ding von GitHub runterholt und da dann das irgendwie sozusagen selber baut. Das macht ja dann auch keine Sau. Nicht bei so vielen Paketen. Also das sind diese zwei Sachen. Und das Zweite...
Weil du dabei auch wieder das Problem hättest. Angenommen, ich installiere mir eine Library, also eine Dependency direkt mit Git von GitHub. Das geht auch. Aber auch die muss wieder ihre Dependencies installieren.
Genau.
Und solange die Dependency nicht auch nur Dependencies auf GitHub hat, werden die das auch nicht machen. Und jetzt ist es dabei auch so, auch wenn du die Dependency gegen GitHub hast, kann es sein, dass da das Release, was getargetet wird und was du dir holst, du holst dir ja nicht unbedingt einen Clone von dem Head des Master Branches, sondern du holst dir dann ja ein gewisses Release, was mit der Version getaggt ist. Auch das kann auch richtig getaggt sein, aber auch das kann in dieser Minified-Version theoretisch ganz anderen Code enthalten, weil es auch auf GitHub keinen Sanity-Check gibt, der sagt, wenn du diese Commands ausführst, könnte da nicht das rauskommen. Das kann man immer noch per Hand machen. Und momentan ist es ja auch ein händischer Prozess. Das heißt, wenn ich als Entwickler jetzt hier sitze und ich möchte ein neues Release machen, dann, wenn ich das gut mache, ne, dann tagge ich das in Git, dann release ich das bei GitHub und dann mache ich auf derselben Version in dem Moment, publishe ich dann das NPM-Paket, auch wieder mit dieser Version, was in der Package.json da schon so drin steht und schicke das dann zur NPM. So, das ist ja der Traum sozusagen.
Ja, und ich meine, in anderen Softwareprojekten, was weiß ich, Debian, OpenBSD oder so, da ist ja diese Reproducible Builds, das ist ja ein großes Thema irgendwie, so dass du die auf das Bit genau reproduzieren kannst, aber ich meine, dann musst du halt wirklich dein ganzes Environment mit reinnehmen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst irgendwie so, ja gut, du minifierst das oder so, dann reicht es nicht, dass du dein Ding taggst, sondern du musst auch genau sagen, welche Minifier-Version du genommen hast, damit es exakt dasselbe ergibt und so. Aber dieses zweite Problem, also so dieses, da ist GitHub und da ist NPM und das muss nicht dasselbe sein, das sehe ich definitiv auch in anderen Communities. Also zum x-ten Mal heute, Go ist irgendwie so das, was ich mir angucke. Und ein wahnsinnig tolles Feature bei Go, finde ich, dass du dir eine Binary bauen kannst, die keinerlei Dependencies hat. Du baust dir und kannst auch cross-compilen, also schreibst ein kleines Skript mit drei Befehlen drin und dann baust du aus deinem Go-Code, baust du dir Binaries für alle Plattformen und es hat sich etabliert, dass die dann einfach bei GitHub auf die Release-Page mit hochgeladen werden. Also du gehst dann auf das Release und da steht dann irgendwie Version 5.0 und hier sind übrigens für Darwin x86-64 Linux, AMD 64 und Raspberry Pi oder so. Du hast die Binaries. Und das ist ja jetzt auch nichts, was von GitHub automatisch von dem Code erzeugt wird, sondern das ist was von dem Entwickler hochgeladen wird. Aber natürlich ist diese Assoziation, die der das runterlädt hat oder die, okay, das hole ich mir von demselben Repository, dann wird das der Code sein. Und das muss ja gar nicht gegeben sein. Also das ist ja,
auch
ein Angriff. Und du kannst das natürlich Lipstick on a Pick, ne? Da packst du noch ein paar SHA-256 Sachen bei und ein paar MD5, damit du dann auch sicherstellen oder damit der User sicherstellen kann, dass an dem Binary nichts geändert wurde. Aber wenn du der bist, der das Binary macht und auch alle SHA-256 und alle MD5 Hashes, dann ist das halt alles einfach
vor allem kannst du es ja auch du kannst es ja theoretisch, selbst wenn du reproducible Builds hast, wenn du den Bildprozess kontrollierst und so, das kannst du ja theoretisch in Zeiten von Shatter auch einfach dann so eine Minified JavaScript Version besorgen sozusagen, die denselben Char hat als als die echte, und dann sagen die Leute, naja, ich vergleiche das jetzt auf die Char-Werte, das wird schon passen, weil du hast ja da auch immer wieder einen Angriff. Also die eigentliche Lösung ist die, also was ich mir denke, ist natürlich, du hast das große Problem ist, du hast zwei Privatfirmen. NPM ist ja eine Firma
Und GitHub ist eine Firma und die arbeiten auch vielleicht miteinander zusammen, aber so wie dieses Ökosystem insgesamt momentan funktioniert und wenn du die jetzt nach Jahren nimmst zum Beispiel, das ist ja einfach auch gesteuert von Facebook, dann hast du halt Privatfirmen, die haben Interesse daran, ihre Plattform so zu halten, wie sie es haben und wie sie es machen und so, aber was du eigentlich machen müsstest, ist entweder schaffst du einen Weg auf diesen Plattformen, das zu automatisieren, das heißt, es gibt nur noch offene GitHub-Releases, diese offenen GitHub-Releases werden von Third-Parties sozusagen gebaut, werden dann automatisch zu NPM gepublished und es hat keiner mehr eine Chance darauf, einen Einfluss zu nehmen, dann hättest du ja so eine Art reproducible Build, weil diese reproducible Build könnte einfach sein, dass das NPM published, es wurde von folgendem Tag bei GitHub an folgender Stelle, der Commit, das haben wir genommen und haben wir das mit diesen Settings, durch diesen Service gejagt und wenn du das jetzt auch machst, dann klappt das, weil die Alternative dazu ist, ich ziehe mir alles, alle meine Dependencies bei GitHub oder beziehungsweise ziehe mir alles und dann muss ich rekursiv durch meine kompletten Node-Modules gehen und über die Minified-Version wegschmeißen und darauf hoffen, jetzt kommt's ja auch, ich muss darauf hoffen, dass es in der Package-JSON ein NPM-Skript gibt oder dass es Skripte gibt, also jetzt muss ich
das, mir... Das Build-Skript
für... Genau, das Build-Skript und diese Build-Skripte, das kann sein, einige haben dafür Bash-Skripte, einige haben NPM-Skripte dafür, einige haben irgendwelche eigenen JavaScript-Sachen, die sie gebaut haben, das ist sehr, sehr mannigfaltig.
Das ist wunderbar. Dann können wir endlich wieder, wenn ich sage, ich baue jetzt mal das Projekt, können wir uns endlich wieder an der Kaffeemaschine treffen.
Ich glaube, Performance ist tatsächlich so der Punkt. Also ich meine, es gibt ja genug Package Manager, die tatsächlich statt sich fertig gebaute Sachen runterzuladen, die sich den Source Code runterladen und dann auch kompilieren oder so. Also was weiß ich, auf Mac, da gibt's ja den Homebrew. Ja. Aber und der hat zwar auch gecached Binaries, aber je nachdem, was du für eine Betriebssystemversion hast, baut der das dann schon. Ja, und alle Skripte von allen Paketen haben auch immer Instruktionen drin, wie man es baut. Ja. Und das eigentliche Bauen zum Cachen wird dann tatsächlich auch von der Homebrew-Community gemacht und nicht von denen, die die Packages
zur Verfügung
stellen. Aber es ist natürlich immer ein Vertrauensproblem. Ne?
Genau, also wen vertraust du damit? Es liegt aber auch daran, Homebrew ist ja auch quasi sozusagen, ist ja die Stelle von NPM, ohne eine Seite zu sein, weil Homebrew funktioniert ja so, glaube ich, genau wie CocoaPods, da darfst du mich gerne korrigieren, das ist ja eher deine Welt dann, wa? Das sind ja Binaries, die ich habe und die haben eine Information. Hier gibt es ein GitHub-Repository und in diesem GitHub-Repository steht alles, was du wissen musst. Das heißt, was deine Binary macht, ist, sie macht einen Git-Pull auf einen bestimmten Branch von einem bestimmten Repository und holt sich dort sozusagen alles Verfügbare und alle neuen Rezepte rein, mergt die in ihre lokale, ich würde schätzen, SQLite-Datenbank, um dann zu gucken, okay, was kann ich jetzt damit machen? Und das ist ja bei, also Homebrew benutze ich ja auch auf dem Mac und ich habe auch schon CocoaPods benutzt für Swift-Projekte. Mhm. Da ist es ja auch so, da wird ja auch der Code gezogen. Wenn du das erste Mal so ein Pod-Install machst, dann musst du danach auch in deinem Xcode erstmal eine Viertelstunde warten, weil da wird auch erstmal alles kompiliert per Hand.
Ja, absolut. Also ich glaube, da ist schon noch ein feiner Unterschied. Und zwar ist es so, dass das eigentliche Rezept, was du bei Homebrew hast, das ist schon Teil von Homebrew. Also es ist so, wenn ich jetzt jemand bin, der ein Paket herstellt, dann habe ich meinen Code und der lebt auch in einem GitHub-Repository und dann schreibe ich halt dieses Recipe für Homebrew und gebe das als Merge-Request gebe das an das Homebrew-Team weiter und sage, integriert das bitte mal. Insoweit sind das schon zwei verschiedene Sachen und rein theoretisch könnte es natürlich schon sein, dass dein Recipe nicht nur den Code runterlädt, sondern auch noch irgendeinen anderen Krams. Nichtsdestotrotz geht beides im Offen und man kann es dann überprüfen und gerade bei Homebrew wird auch sehr viel reviewed, ist ja mit eins der aktivsten Projekte überhaupt auf GitHub und also alles, noch die kleinste Änderung hat nur eine Wahnsinns-Diskussionsliste und sowas alles, also da würde ich dann weniger Gefahr sehen. Aber ich glaube nicht, dass dieses System tatsächlich bei NPM funktionieren würde, einfach weil es diese wahnsinnig vielen Dependencies gibt. Und wenn man wirklich 14.000 Dependencies runterlädt, und die sollen dann alle nochmal geminified werden und irgendwie gepackaged werden und dann musst du unter Umständen noch ein paar Tests laufen lassen oder irgendwie sowas in der Art. Ja, dann bist du aber schon ein paar Stunden rum
irgendwie.
Ja, und da hast du keinen Bock drauf.
Klar. Nee, das ist ja klar dabei. Ja, also bleibt einfach nicht viel übrig. Aber NPM hat ja auch so ein paar andere strukturelle Probleme. Ne? Das können wir ja auch so, ich meine, neulich haben sie was passiert?
Ist das rausgekommen, was passiert ist?
Ja, ich habe es auch nur irgendwie überflogen. Ich glaube, irgendeiner hat aus Versehen den Index der Datenbank gelöscht oder so. Dann war die Datenbank weg und es fehlen ein paar Pakete. Und
auf einmal haben die Leute angefangen, Typo-Squatting zu machen. Oder Typo noch nicht mal in dem Fall, sondern einfach Name-Squatting. Weil was sie gemacht haben ist, ja, also NPM funktioniert ja so, es gibt jeden Paketnamen genau einmal. Was in einigen Sprachen, in einigen naja, nicht so oft benutzten Technologien dazu führt, dass es, sag mal, es gibt, auf NPM gibt es jede Version der, und jede Kombination der Wörter Node to CSV. Gibt's in allen Versionen. CSV to Node, Node to CSV, alles zusammengeschrieben mit Strichen, mittendrin mit einer 2 und mit hast du nicht gesehen und ausgeschrieben CSV und Node to Komma, Node minus 2 minus Komma separated values und wie sie alle heißen, weil einfach die Leute sagen, oh, ich will das jetzt auch nochmal bauen und ich brauche aber einen uniken Namen und der Name transportiert bei NPM ja meistens sehr viel von der Funktionalität, gerade wenn es irgendwie so eine Zusatzlibrary ist, also oft ist es halt so Brückentechnologie, dass man sagt zum Beispiel hier, das ist eine Library für Angular, um Angular und Moment.js zum Beispiel zusammenzuführen und es ist so ein Wrapper da drin und dann installiert man sich nur noch das und nicht mehr Moment.js zum Beispiel und das führt dazu, dass das ja sozusagen, dieses eine Unique ID, dieser Name, und wenn diese Unique ID auf einmal weg ist, dann hat man natürlich ein Problem. Genau. Weil das dann auf einmal passiert. Und vor allem, was man für Probleme hat, ist natürlich dann auch Typo-Squatting. Das heißt, wenn ich weiß, Leute vertippen sich immer bei komplexeren Namen, weil manchmal denken sich die Leute, die sind ja auch einmal durch die komplette japanische Mythologie und griechisch und alles, das gibt ja alles als Library und in allen möglichen Schreibweisen und alle Pokémons und was man da noch alles so reinwerfen kann, das gibt's ja alles. Und da macht man dann Typo-Squatting und dann hat man dann einen Fork davon und dann macht man genau dasselbe wieder. Und dann hast du wieder dasselbe, ganz große selbe Problem, weil es einfach keinen gibt, den es interessiert.
Also wie ist das denn für NPM, also das JavaScript Environment beziehungsweise dieses ganze NPM Packaging ist ganz ganz viel Wild West. So, da macht jeder was er will. Also es gibt wenig Regularien. Also ganz am Anfang gab es überhaupt keine eigentlich. Da ja, wenn ich heute sage, ich lade dann Package, was hier Return 42, ist das kein Problem. Ich kann das nennen wie ich will. Also inzwischen gibt es ja ein paar. Also jetzt auch auf Basis dessen, was passiert ist, gibt es ja so ein paar Sachen, die du jetzt machen musst und die jetzt ein bisschen anders sind. Aber es ist extrem offen, extrem frei, was du machen kannst und was du machen darfst. Und die Frage ist so ein bisschen, also wenn man sich jetzt die anderen Dinge anguckt, also wenn man sich jetzt Homebrew anguckt, da gibt es halt genau diese Review-Prozesse. Macht es Sinn, das da auch einzuführen? Also zumindest zu sagen, so ey, hier sind die Top 100 Packages, die oder oft benutzte Packages oder sehr generische Packages, und dafür, dass die irgendwie einen besonderen Badge kriegen, werden die halt gereviewt von einer finanzierten, also von gekauften Security-Experten oder von Leuten, die davon Ahnung haben.
Aber ich glaube, dabei hast du das ganz große Problem wie folgendes. Es ist theoretisch, ich glaube, es gibt ein Incentive für NPM, für die Firma. Die haben ja auch Premium-Produkte. Du kannst ja auch deinen Private NPM sozusagen fahren bei denen, wenn du als Firma jetzt deine eigenen Sachen hosten möchtest. Das machen wir zum Beispiel intern nicht mit NPM, sondern wir machen das dann tatsächlich mit GitHub. Also wir haben unsere Private-Dinger in geschützten GitHub-Repositories, die du dann, auf die du nur zugreifen kannst, wenn du das dann halt auch darfst. Das funktioniert dann nicht ganz gut. So, aber die haben den Incentive natürlich, dieses Produkt herzustellen. Jetzt kommt aber das große Problem. Die ganzen Player, die meiner Meinung nach in der Lage wären, das dafür zu bezahlen oder die das bezahlen wollen würden, React, Facebook dahinter, Angular, Google dahinter, hier Mongoose und diese ganzen großen Libraries, da ist ja immer meistens eine Firma dahinter, die irgendwie so diese Stewardship übernommen hat und dann mindestens ein, zwei Entwickler sponsert, die ganze Zeit nur daran arbeiten, weil sie es halt auch so viel brauchen. Die hätten alle das Geld, aber diese Pakete sind alle so high level, weil das ist das direkt das, was benutzt wird. Die haben so viele Dependencies, das kannst du eigentlich gar nicht bezahlen. Ich meine, kannst du Thomas mal fragen, was er so nimmt, um jetzt mal die ganzen Dependencies von React so gegen zu checken oder irgendwie das zu machen. Ich glaube, das Einzige, was da tatsächlich überbleibt, ist, so einen reproducible Build-Prozess einzubauen, wo die sagen, ey, wir nehmen garantiert nicht die Minified-Version davon, sondern wir versuchen das einmal neu durchzubauen, dann holst du dir noch Travis CI mit rein und dann baust du daraus halt so ein Produkt, sagst, okay, wir nehmen diesen GitHub-Stand, bauen das und das geben wir euch garantiert und da garantieren wir, das wurde nicht von denen eingecheckt.
Das ändert ja immer noch nichts daran, dass ich auch als Entwickler ein böses malicious Paket einbauen kann.
Genau, das hast du aber immer. Da muss man dann davon ausgehen, entschuldige, dass ich dich unterbreche, da musst du dann davon ausgehen, dass du quasi, dadurch, dass es Open Source ist, dass du das dadurch fängst, gerade bei großen.
Genau, aber das Problem bei NPM ist ja dann noch, dass du diese 10.000 Packages hast, die, um die alle zu überprüfen, dann auch genauso ein riesiger, wahnsinniger Aufwand ist.
So, klar. Da kommen wir aber, glaube ich, nicht raus.
Ja. Selbst wenn es jetzt ein total perfektes Paketsystem gäbe, ihr als JavaScript-Entwickler irgendwie, findet ihr das eigentlich gut, dass es diese ganzen Abhängigkeiten gibt? Also blickt da überhaupt noch irgendjemand durch? Ich meine, ist das nicht eigentlich auch sowas wie Left Pad? Ist für mich einfach komplett unverständlich. Warum wird man da diesen ganzen Overhead mit einem Paket machen?
Es ist Fluch und Segen zugleich. Ne?
Ja. Also es gibt Situationen, wo du sagst so, ey, ich muss jetzt irgendwie
hier Daten A in Format A in Daten Format B überführen und ich will mir eben kurz ein kleines Skript schreiben und dann
so CSV-Export oder ja. Import. Bestes Beispiel. So, dann hast du CSV und dann denkst du dir so, oh Gott. Und dann gibt's ja, CSV an sich ist ganz einfach. Das ist echt einfach, eigentlich. So, und dann gibt's ja die ganzen Sonderfälle und Encoding und hast du nicht gesehen. Und dann musst du dir das alles selber bauen. Und was, das ist ja auch das, was früher viele gemacht haben. Also ich weiß nicht, als ich angefangen habe zu coden, so mit also so für Sachen so Ende der 90er, so mit PHP und so eine Sachen, dann habe ich auch Sachen gefunden und dachte ich mir, oh, das mache ich immer wieder. Da baue ich mir jetzt mal meine util.php. Und meine util.php wurde immer länger und da waren Sachen drin und ich wusste gar nicht, dass andere Leute das vielleicht auch bauen. Und dann kopierst du das hin und her und dann hast du das ganz große Problem, was du natürlich auch mit vielen so Krypto-Sachen hast. Wenn du es selber baust, ist es meistens eine schlechte Idee, weil du gar nicht so viel davon verstehst wie andere. Und das ist jetzt natürlich die Frage, wie komplex ist das Thema? So CSV-Parsing im Grunde nicht so komplex, in der Feinheit schon sehr komplex. Und wenn du jetzt immer mehr Features nimmst und immer, das immer komplizierter wird, dann hat das schon einen enormen Vorteil, wenn du einfach sagen kannst, okay, das Haus fällt auseinander, in dem wir sitzen. Das hat einen enormen Vorteil, dass du einfach sagen kannst, okay, das ist das, was ich erreichen möchte, das hat das vielleicht schon mal jemand gemacht. Und jemand hat das gemacht und ihn hat das so genervt, dass er sagt, okay, ich möchte daraus jetzt mal eine Library bauen und auch von anderen Leuten sozusagen Feedback und Pull-Requests dazu haben, weil das ist ein Ding, das hat jeder. CSV-Exporting, Bilder, Minifying oder irgendwelche anderen, also einfach mit Datenstrukturen, Daten von A nach B zu konvertieren und von B nach A wieder zurück und so weiter. Und wenn ich das jetzt natürlich nicht habe, dann muss ich das alles selber bauen. Das führt dazu,
ich verliere
natürlich die ganze Menge Geschwindigkeit und das muss der Kunde ja auch bezahlen.
Ich höre das und ich stimme dir natürlich auch zu. Ist ja nicht so, als ob ich nicht in meiner Entwicklung auch auf Libraries zugreife von anderen. Aber trotzdem scheint mir JavaScript da echt total overboard zu gehen irgendwie. Also das scheint schon extrem viel zu sein.
Ich glaube, das liegt daran, und das habe ich ja auch anfangs schon versucht zu sagen, die Standard-Library, es gibt kein Body sozusagen, kein Governing Body, der eine Standard-Library, die eine Standard-Library von JavaScript betreut. Und das ist das, was meiner Meinung nach dringend notwendig ist. Weil es gibt so ein paar Libraries, die würde ich sagen, okay, jetzt nicht, da kann man sich streiten, genau wie die jetzt ausgeführt sind, es gibt immer noch mal eine Alternative dazu, aber ich sag mal sowas wie Lodash und Async und vielleicht auch Moment und dann auch so ein paar andere große Libraries, die auch unter anderem Leftpad benutzen. Das sind Funktionalitäten, also gerade Lodash. Lodash ist das beste Beispiel dafür. Lodash ist sozusagen die Utility Library in JavaScript. Und das patcht alles nach, was die Sprache und die Standard Library von JavaScript, die einfach nichts hat, die das nicht haben, das patcht das alles nach. Wenn es jetzt einen Governing Body geben würde, der sagt so, hier JavaScript ab 2018, jetzt hier mit diesen Sachen, dann müsste natürlich alle Vendoren, die hier irgendwie JavaScript ausliefern und jeder Browser, müsste das Ding natürlich irgendwo reinpatchen. Das heißt, du bräuchtest irgendwie so eine Möglichkeit zu sagen, dass die Leute sich einigen können und da wird es dann, glaube ich, schwierig, weil hast du dann Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und wer dann noch alles mit so einem Tisch sitzt und die sollen dann auf einmal darüber bestimmen, die können sich ja kaum einigen, wie sie ihre CSS-Properties nennen. Und dann sollen sie sich auf einmal darüber einigen, welche Version von welchen Libraries mit in eine Standard-Library gepackt werden, um diese Sprache zu erweitern, damit man nicht mehr so viel da braucht. Weil ich würde fast behaupten, dass wenn du mit 5 bis 10 richtig guten Utility-Libraries und Libraries, die Probleme beheben, die einfach in JavaScript so sind oder beziehungsweise in vielen Sprachen auch sind, wo du was brauchst, um vernünftig mit Collections zu arbeiten. Macht auch Lodash. Weißt du, damit du mehr Möglichkeiten hast damit und so ein bisschen über diese Standard, also diese Standard-Library in JavaScript wird schon besser, ne? Also mit Sum und Every und was du da noch alles hast und was du da machen kannst mit Maps, also das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger drin. Das wird schon besser, aber es ist noch nicht immer richtig gut. Und wenn du dir dann so andere Sprachen anguckst, wie zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ja, ist egal, ob das jetzt Java ist oder Ruby oder C-Sharp oder Swift oder so, die bringen in ihren Standard-Libraries schon eine ganze Menge Kram, der dir weiterhilft. Und dann brauchst du das gar nicht mehr nachinstallieren. Dann kaufst also in den Swift-Projekten, die ich jetzt gemacht habe, da installiere ich theoretisch nur Libraries von Sachen nach, wo ich weiß, wenn ich das jetzt wirklich per Hand mache, also das gibt's auch in der Standard-Library, ne? Also ein gutes Beispiel jetzt aus der Swift-Welt ist für mich AlamoFire. Ist also die HTTP, also die Request- und HTTP-Library in der Swift-Welt oder in der wahrscheinlich iOS-Welt, würde ich mal sagen. Und wenn ich das jetzt, das kann ich auch alles mit den Bordmitteln machen von Swift und von iOS, das ist aber so arkan und so umständlich, das will ich gar nicht, deswegen nehme ich jetzt das andere, weil die schaffen eine gute Abstraktion dafür. So, und da hast du dann natürlich dann immer wieder das Problem, weil ich würde jetzt mal ganz einfach behaupten, 90%, über 90% der Swift-Apps, die im App Store sind, benutzen AlamoFire. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch eine ganze Menge. So, da hast du, ich glaube, da hast du das Problem, dass du hast einfach die Standard-Library ist nicht gut genug. Das habe ich auch, glaube ich, jede Aussprache von Standard.
Aber sorgt das wirklich für zwei Größenordnungen an mehr Paketen? Also,
ne, ich glaube, dass dadurch, dass die Node-Standard-Library so wahnsinnig klein ist und dass es einen unfassbaren Kampf darum gibt, ob sie jetzt erweitert wird oder nicht und wie sie erweitert wird. Da gibt es eine riesige Diskussion drum. Darum gab es ja mal diesen IOJS-Fork und unter anderem. Ja. Und auch wenn man sich dann anguckt, und das war bei Java damals ja schon so, wo du sagst so, ey, Leute, FS, also File-System, so wo du sagst so, ey, Leute, das ist immer noch nicht via Promise abrufbar. Also du kannst die Sachen immer noch nicht mit einem Promise machen oder mit Async machen. Oder
gibt's eine Library für?
Genau, also es gibt dann FS Extra oder FS hast du nicht gesehen, so wo es dann auch gibt, so erstell mir, lies mir das File oder schreib das File und wenn das File nicht da ist, dann erstell bitte diesen Folder. So normalerweise kriegst du halt einen Error, also musst du dir den ganzen Kram selber bauen. Und das ist dann so ein bisschen die Frage so, okay, wie, also die sind schon sehr stubborn, was das angeht, zu sagen, so wir erweitern jetzt mal oder wir entwickeln mal den Node-Core weiter. Und darum auch ich glaube, das ist Teil des Problems dieses riesigen Ökosystems, weil die Leute immer sich darauf verlassen müssen, dass das existiert und bestimmte Sachen einfach Pain sind in Node oder im JS-Core. So Date, oh Gott, JavaScript-Date, so das will keiner benutzen. Und wenn ich einen Junior-Entwickler sehen würde, der JavaScript-Date benutzt, dann hätte ich eine längere Diskussion mit ihm. So, das ist so ein bisschen wie Krypto selber bauen. So, ja. JavaScript-Date, fass es nicht an.
Und das hast du ja sogar, also ich habe ja in einem früheren Leben auch mal Java gecodet. Also ich habe in einem früheren Leben mal irgendwie alles gecodet, habe ich das Gefühl. Und ich bin eigentlich auch gar nicht so alt. Und bei Java ist das ja genauso. Java hat ja eigentlich eine sehr gefestigte Standard-Library und da haben die eine ganze Menge Sachen drin. Aber auch bei Java war das lange Jahre so, da hast du halt auch nicht das Date-Objekt oder das Date-Paket genommen, sondern Yodatime, wie das hieß. Bis sie dann irgendwann mal, ich glaube, sie haben Yodatime tatsächlich genommen und das, jetzt gesagt, das ist jetzt Date. So für seit Java 7 oder 8 oder so, das haben sie das, glaube ich, einmal komplett umgebaut und gesagt, das ist jetzt Date, das ist jetzt alles neu. Ja, viel Spaß.
Und das eh jeder benutzt hat. Da bin ich tatsächlich neidisch auf so Sprachen wie C#, die einfach irgendwann sagen so, ey Leute, hier ist .NET 4.5, das existiert nicht mehr, so, das ist der Standard. So, weil die Rückwärtskompatibilität von Java war ja immer das Problem zu sagen, so läuft immer überall auf allen Versionen, so, also können wir Date nicht austauschen. So, und C# ist da sehr rigide und sagt so, fuck it, weg damit. So. Ja, es ist ein bisschen, also bei Node ist es, glaube ich, tatsächlich ein Problem, dass sie das Ökosystem nicht ausreichend erweitern, beziehungsweise nicht mit der Geschwindigkeit vorangehen, zu sagen, wir machen bestimmte Sachen, die sich einfach herauskristallisieren, die notwendig sind und die wir auch unbedingt im Kern haben wollen, weil es alle benutzen. Lodash ist das beste Beispiel. Nehmen wir einfach mit rein, so, und machen diese Dependency überflüssig, so, und das passiert nicht. Also, das habe ich zumindest nicht in den letzten 4 Jahren gesehen, dass das irgendwie in irgendeiner Form groß passiert ist.
Ich glaube, die Diskussion gibt's ja immer wieder, aber es ist halt ein insgesamt schwieriges Thema dabei. Ja. Wenn du keinen hast, der einfach so wirklich, ich meine, Apple ist ja in einer guten Position mit Swift, weil die können sagen einfach, das ist jetzt so und dann ist das so. Und, das war Microsoft ja genauso mit .NET, also mit C#. Ich meine, ich habe jetzt auch in dem früheren Leben C# entwickelt mit .NET. Und das ist auch nicht immer alles
das
gut.
Nein, das hat auch natürlich, das hat alles. Natürlich
ist eigentlich ist auch alles blöd. Und eigentlich geht alles kaputt und alles ist blöd. Und wir sollten uns eigentlich auch versuchen, was ohne Software funktioniert.
Genau. Jetzt haben wir anderthalb Stunden oder eine Stunde, glaube ich, über die IT-Apokalypse 2018 gesprochen. Also eigentlich müssen wir uns einen neuen Job suchen.
Ja, so, irgendwas, das war der erste und letzte Podcast.
Genau, der nächste Podcast heißt irgendwas mit Holz, Orchideen oder Käsekuchen.
Bienen haben wir nur rausgenommen, weil die sterben ja auch alle und das ist der nächste Super-GAU. Ja. Sonst würde ich
Imker werden. Genau, aber wir können ja noch mal eine Sache machen. Was ist euer Plan für 2018? IT-technisch.
Das kommt jetzt
sofern ihr noch in der IT bleiben wollt.
Ich habe ja nichts anderes gelernt. Was
soll ich machen? Ich kann auch nichts Ordentliches.
Ja, du hast Kinder, du kannst halt deine Kinder arbeiten schicken.
Ja. Dauert noch so Jahr. Läuft das auf jeden Fall.
Oder also was habt ihr euch für 2018 vorgenommen, wo ihr sagt so, du hast zum Beispiel, Thomas hat gesagt, Go, willst du dich mit beschäftigen?
Mit
so
auseinandersetzen, auf jeden Fall.
Gibt's sowas bei euch 2018? Oder sagt
ihr so, ich habe das schon, was ich am Anfang gesagt habe, was ich jetzt gerade mache, das ist schon so ein bisschen das, was ich mir für den Anfang wenigstens von 2018 vorgenommen habe, ist, dass wir ganz lange, also wir sind jetzt als Firma so 2,5 Jahre, fast 3 Jahre am Start, dass wir da viel, sag ich mal, auch in viele verschiedene Richtungen gewachsen sind und da ist immer viel passiert und so. Und da muss man jetzt mal so ein bisschen das Einzäumen der Dschungel von auch Dependencies, die tatsächlich gewachsen sind. Also ich habe auch neulich Dependencies rausgeschmissen, die wir seit 6 Monaten nicht mehr benutzen, wo das einfach rausgefallen ist, weil das dafür keinen automatisierten Prozess gab und so. Und das ist gerade mein großes Thema, denke ich mal, fürs erste Quartal, wird viel Qualitätssicherung sein, bessere Tests, also nicht mehr Tests, aber einfach bessere Tests und mehr Integrationstesting bei uns insgesamt, mehr Automatisierung und auch die Sicherheit schafft, also nicht nur automatisiertes Deployen und automatisiertes Testen, sondern auch vielleicht noch gucken, was kann man da noch mehr machen, was können wir da noch insgesamt rausholen. Das denke ich mal, das ist so auf so einer Projektmanagement-technischen, teilweise auch technischen Ebene, dann werden noch so ein paar Sachen, wir werden auch bei uns mit reinführen. Also TypeScript würde ich ganz gerne einführen auch dieses Jahr. Wird noch ein bisschen dauern. Und die zwei Technologien, die ich, also die eine, ich habe eine Technologie auf dem Zettel, die wird auf jeden Fall jetzt angegangen. Wir bauen ja sonst immer alles in Angular. Wir werden jetzt demnächst was in Vue bauen.
Ich applaudiere.
Weil sich das einfach anbietet für den Use Case, weil unser klassisches Modell waren halt immer große Single-Page-Applications und jetzt haben wir was nicht mehr so eine große Single-Page-Application ist und dann macht das schon Sinn und ich denke mal, wir werden damit anfangen, das so ein bisschen als Vue.js-Mix in Angular mit einzubauen, um damit mal so ein bisschen Erfahrung zu sammeln, jetzt bei unseren Kernprodukten. Und ich möchte auch tatsächlich was mit Go machen. Also ich suche ja immer zwingend, oder vielleicht auch Rust, das ist mir egal, aber ich habe so ein bisschen. Also mein Einstieg in die Softwareentwicklung, so besser, also nachdem ich so irgendwann als Schüler mal PHP gemacht habe und sowas alles, war tatsächlich auch viel C++ und viel sehr, sehr low-leveliger Kram und das gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Und da muss man vielleicht mal, also ich habe so ein paar Ideen für Services oder für Sachen, die wir jetzt momentan machen, die wir jetzt in Node.js machen, die man auch in, also wir haben da jetzt noch keine Performance-Probleme, aber da gibt es so ein paar Sachen, die sind, denke ich mal, ganz gut denkbar so als Go-Service. Also
haben wir empfehlen. Doch Microservices auf einmal. Kann ich dir nur empfehlen. Also tatsächlich sind meine Erfahrungen bis jetzt mit Go, ich bin weit entfernt davon, ein Profi zu sein oder so, aber ich finde mich jetzt inzwischen eigentlich ganz gut zurecht und kann im Endeffekt alles umsetzen, wo ich Bock drauf habe. Nicht immer unbedingt 100% idiomatisch, aber ist echt, ich bin von der Sprache sehr, sehr angetan. Also ich finde es wirklich wo du es angesprochen hast, ist eine sehr low-levelige Sprache, die aber sehr viele sehr schöne High-Level-Konzepte hat. Und ich meine, das klassische Beispiel ist natürlich immer Channels und Go-Functions und so. Also das sind das ist einfach wirklich wunderschön gelöst, muss ich wirklich sagen.
Und Plan für 2018 ist dann?
Ja, da auf jeden Fall sich ein bisschen mehr zurechtzufinden. Ansonsten ist bei mir das ein bisschen mehr businessorientiert, würde ich einfach mal sagen. Ich habe mich ja jetzt im Mai letzten Jahres selbstständig gemacht und das tut sich alles ganz gut an und ich glaube, das muss ich nehme mir für 2018 vor, das alles so ein bisschen konsistenter zu machen. Also so, dass es auch berechenbarer wird mit der ganzen Auftragslage und sowas alles und auch professioneller ein bisschen, als es bisher war.
Ja. Und selber? Go ist tatsächlich auch, also Thomas hat mich angefixt.
Go-Podcast Nummer 1.
Jetzt machen wir das in den ersten Spin-Off-Podcast hier, drei Idioten lernen Go.
Genau. Also das hängt immer mal wieder irgendwie so im Kopf rum, wenn die Zeit bleibt, dann gucke ich mir das mal immer wieder an, aber leider nicht so kontinuierlich, wie ich es gerne hätte. Ansonsten habe ich mir vorgenommen, tatsächlich einfach mehr zu veröffentlichen, also kleine Sachen irgendwie mal einfach zu bauen, zu machen, irgendwas, was man sieht, was jetzt keine Library werden soll, auf gar keinen Fall. Ich will nicht das x-te NPM-Package bauen, sondern halt eher Sachen, die ich spannend finde, umsetzen, was vielleicht mal irgendwie so 3-4 Tage Arbeit ist, und keine Ahnung, dann bei CodePen oder auf irgendeiner eigenen Seite als Demo, Tech-Demo-Experiment veröffentlichen, um mal zu zeigen, so hey, hier sind lustige Sachen. Das habe ich mir vorgenommen, tatsächlich in diesem Jahr mehr zu tun und auch einfach mehr öffentlich zu machen. Ne? Wir machen ja den Podcast hier,
Das ist ja auch eine gewisse Öffentlichkeit.
Ja, schönen Gruß an dieser Stelle für die drei oder vier Leute, die sich die ersten zwei Folgen angehört haben. Genau. Die wahrscheinlich niemals veröffentlicht werden.
Hallo Torben, Marco, Frank und Michael.
Ich glaube, Kjell hat es auch gehört.
Ja, stimmt, Kjell habe ich auch.
Meine Güte, das ist eine Audience. Gott, nicht, dass wir demnächst, genau wie Gronkh, hier auch so eine Sendelizenz vorbei.
Wir sind für die Rockstars. Wahnsinn.
Aber mal gucken, wir können ja mal gucken, wie sich das Ganze dann ausprägt. Und falls wir dann, oder nicht falls, wenn wir dann am Anfang 2019 nochmal über 2019 reden, können wir es ja nochmal Revue passieren lassen. Und so lange, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Zeit. Gerne Feedback an uns. Wenn ihr diese Folge irgendwo gefunden habt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch, gibt es da Shownotes dazu oder irgendwie eine Möglichkeit, dann
uns zu kontaktieren? Es gibt eine URL, ich habe dreimalhalbwissen.de oder .com registriert.
stellen wir dann in der nächsten Folge klar, was das ist, und ich hoffe, bis dahin bleibt dreimal Halbwissen, anderthalbmal Halbwissen, und das ist schon fast zweimal Wissen. Dankeschön.
Ciao, ciao.
Tschüss.